Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute mit einer Folge, die ich fast alleine durchgezogen habe.
Nee, du hast sie alleine durchgezogen. Wir machen jetzt nur hier unsere An- und Abmoderation zusammen.
Das stimmt. Ja, Jule, du warst leider krank, ja. Als ich ein Gespräch mit gleich drei Gästen geführt habe zu einem tollen Thema. Aber ich hab mich sehr bemüht, auch deine Fragen sozusagen mitzustellen. Ja. Und ich musste dann halt auch nicht die Hand heben, wenn ich noch eine Frage einwerfen wollte, sondern konnte einfach machen, wie ich wollte.
Ja, ich fand es super schade und noch, es gibt ja keine schönen Steigerungen von schade, ne? Aber ich habe das dann noch mehr gedacht, dass es schade war, als ich in die Folge reingehört habe. Ich fand es nämlich, man soll ja immer nicht selber bewerten, wie man den eigenen Podcast findet. Aber da ich ja nicht beteiligt war, kann ich es ja jetzt machen. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Folge, diese unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Und jetzt droppe ich einfach auch direkt, worum es eigentlich ging.
Ich bin ja ganz froh, dass du mir hier so offenes Feedback, ja. Aber zum Glück positiv.
Ja. denn es war tatsächlich, es ist ja kein ganz kurzer Podcast, aber wieder ein Ritt durch alle Facetten.
Eine versteckte Kritik, habe
ich gemerkt. Nein, ich möchte nur sagen,
dass es war kein ganz kurzer Podcast.
Ich möchte nur sagen, dass der zwar etwas länger ist, aber keineswegs irgendwie langweilig wird oder redundant, sondern dass da so viele Themen mit drin waren. Das hatten wir auch schon beim letzten Podcast, dass es eine sehr komplexe Folge war. Da haben wir quasi ja alle Facetten der KI-Transformation im Unternehmen mal beleuchtet. Und jetzt ging es eigentlich um alle Facetten von L&D und zwar vor allem mit der Frage, wie ist oder wird L&D denn businessrelevant? Wie entsteht wirklich dieser Platz an Entscheidertisch, über den immer alle sprechen? Und wie können wir dann auch messen und wirklich sehen, ob L&D wirksam ist?
Ja, und dafür haben wir eben, wie gesagt, drei Gäste remote zugeschaltet gehabt, oder ich hatte drei Gäste remote zugeschaltet, zwei aus einem Unternehmen und noch eine Wissenschaftlerin dazu. Das waren zum einen Tatevik Mikritschian und Alexander Ulrich von IKEA Deutschland, die uns eben Einblicke in ihre Praxis gegeben haben. Tatevik ist Teamlead für Learning and Skills und Alexander, ihr Chef, ist Head of Leadership and Talent Development.
Damit L&D sich gut aufstellen kann, müssen bestimmte Grundsatzthemen vorneweg geklärt werden. Und allen voran wirklich die Frage, in was investieren wir, damit Lernkultur machbar und möglich ist. Und damit das machbar ist, brauchen wir definitiv den Nährboden der Führung. Wir brauchen definitiv den Nährboden einer technischen Infrastruktur. Und dann bräuchten wir höchstwahrscheinlich nochmal diesen Nährboden Connect zum Business, weil nur dann sind wir auch wirklich relevant. Und dann können wir unser Zeug in unserem Türmchen machen, weil dann sind wir effektiv, dann sind wir in einem guten Reifegrad, dann erlaubt man uns, dann gibt es Budgets und so weiter und so fort.
Für mich ist noch mitentscheidend, eine Kompetenz zum Pragmatismus zu haben. Ich glaube, L&D kann sehr stark darin sein, tolle Lösungen zu entwickeln. Die nützen nur dann gar nicht so viel, wenn sie nicht so richtig anschlussfähig im Business sind.
Und jetzt hast du es ja schon verraten. Unser dritter Gast kommt aus der Wissenschaft. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, sie ist jetzt zum dritten Mal zu Gast bei uns im Podcast. Wir werden sie auch ganz bestimmt noch einladen. Es geht nämlich um Anja Schmitz. Sie ist Professorin für Human Resources Management und Organisation an der Hochschule Karlsruhe, war zuvor an der Hochschule Pforzheim und wurde letztes Jahr als eine der führenden HR-Köpfe vom Personalmagazin ausgezeichnet.
Die erste Frage ist immer, ist denn das Top-Management an Bord? Und ist das Verständnis da, dass Lernen eine Investition in die Zukunftsfähigkeit ist? Der Platz am Tisch, ja, der hängt ganz wesentlich davon ab, ob ich ihn mir nehme, aber auch, ob ich glaubwürdig anschlussfähig bin an das, was das Business bewegt. Und da ist natürlich auch die Frage, wie entwickeln wir eigentlich unsere HRler und HRlerinnen? Also haben wir Kaminkarrieren oder sind wir denn auch selbst bereit, unsere Learning Journey auch mal ins Business zu extenden?
Ja, und dann haben wir jetzt schon im Vorhinein viel Werbung sozusagen für das Gespräch gemacht. Genau. Insofern würden wir mal auch reinstarten, oder?
Ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, hallo und herzlich willkommen heute im Podcast Neues Lernen. Eine kleine Neuerung irgendwie heute mal für mich, denn ich stehe heute im Podcaststudio ganz alleine ohne Julia und habe drei liebe Gäste bei mir, die mir nun ganz alleine Rede und Antwort stehen müssen. Hallo, liebe Anja, liebe Tatewik und Alexander. Schön, dass ihr remote zugeschaltet seid.
Hallo, hallo.
Sehr Hi. Schön, freuen uns auch.
Wir weichen noch ein bisschen mehr vom Konzept ab, weil Julia und ich haben immer gesagt, wir wollen keinen Podcast machen, wo wir am Anfang zu unseren Gästen sagen, ja, stell dich doch mal vor. So ein bisschen ähnlich machen wir es aber heute in dem Sinne, dass ihr vor allen Dingen Alexander und Tatewik, die ja aus einem Unternehmen von IKEA heute dabei sind, euch uns ein bisschen mal reinholt. Wir wollen ja über die Rolle von der L&D sprechen. Sagt uns doch mal, ich fange mal beim Alexander an, du bist ja schon so ungefähr 10 Jahre in der Personalentwicklung unterwegs, aber was würdest du denn aktuell sagen, wie beschreibst du denn jemanden heute deine Rolle in L&D? Was macht die aus?
Ja, erstmal herzlichen Dank. Freue mich sehr über die Möglichkeit, heute hier auch dabei sein zu können. Was macht die Rolle aus? Ich glaube, ich hätte erstmal eine formelle Antwort darauf. Bei IKEA Deutschland bin ich zuständig für das Center of Expertise, was sich rund um den Talentzyklus sozusagen dreht. Alle Personalentwicklungs- und Führungsentwicklungsaktivitäten. Und wenn ich das jemandem erklären müsste, der jetzt vielleicht nicht in L&D tätig ist, dann geht es immer um, ich würde sagen, die täglichen Aktivitäten, die uns vielleicht manchmal auch ein bisschen unkomfortabel erscheinen lassen, aber die uns auch wachsen lassen. Also all die Themen, bei denen wir merken, da ist Wachstum für uns möglich, da ist Entwicklung für uns möglich. Und das können sozusagen größere Programme sein, das können aber auch so kleine Habits im Alltag sein, bei denen ich spüre, ich wachse hier vielleicht und brauche dabei Unterstützung, möchte mich entwickeln. Und dafür sind oder bin ich und unser Team zuständig.
Und kannst du denn rückblickend sagen, an dieser Rolle, jetzt nicht nur für dich persönlich, sondern allgemein, hat sich da schon was in den letzten Jahren verändert?
Mhm. Absolut. Also gerade aus der Personalentwicklung heraus ist ja immer auch so eine Betrachtungsweise, wie sehr gehen Lernende eigentlich in die Eigenverantwortung, wie sehr wird das vielleicht gesteuert über Unternehmensbedarfe, wie sehr auch in Abstimmung mit den Führungskräften beispielsweise. Und was wir, glaube ich, sehr stark auch beobachten, ist, wie stark die Eigenverantwortung auch zugenommen hat, aber auch wie viele Lernmöglichkeiten es mittlerweile gibt, die vielleicht so vor 5 oder 10 Jahren gar nicht möglich gewesen sind. Stichwort heute ist ja gerade künstliche Intelligenz, also welche Möglichkeiten man eigentlich hat, gerade auch im privaten Umfeld eigenständig lernen zu können. Das ist etwas, als Tatewik und ich vor gut 5 Jahren bei IKEA angetreten sind, gab es das in diesem Umfang noch gar nicht. Also auch wir erleben den Rollenwechsel ganz stark und das verändert sich im Grunde von Jahr zu Jahr.
Mhm. Tatewik, wie gesagt, du bist eben auch seit 5 Jahren bei IKEA im Team von Alexander. Wenn du jetzt versuchst, eure Rolle so auf Aufgaben runterzubrechen, siehst du auch da, dass sich die Aufgaben stark geändert haben, vielleicht in den letzten 5 Jahren, aber auch darüber hinaus?
Ja, durchaus. Die letzten 5 Jahre habe ich einen großen Fokus darauf gehabt, mein Team von einer Facilitatoren administrativen Rolle zu bewegen hinsichtlich eines Systemarchitektes. Also welche Rahmenbedingungen, welches System kreieren wir, damit Lernen auf der Fläche möglich ist, anstatt direkt am Mitarbeiter selbst zu arbeiten. Weil wir kümmern uns um das Gesamtsystem Lernen bei IKEA. Der Einzelne kümmert sich um sein eigenes Lernen und die Führungskraft kümmert sich darum, dass das Team lernt. Und wenn ich mein eigenes Team betrachte, ist es ein Team, das an diese Rolle gekommen ist, weil sie gerne trainiert haben, weil sie vielleicht Trainings administriert haben und so weiter. Und das ist aber nicht, schon lange nicht der Fokus in meinem Team. Aktuell ist der Fokus sehr stark, Rahmenbedingungen zu kreieren, Systeme zu entwickeln, weiterzuentwickeln, Prinzipien, Frameworks zu entwickeln und die an die Fläche zu geben, damit das an der Fläche umgesetzt wird und dann nicht mehr durch uns, sondern durch den Lerner selber, die Führungskraft oder das Supportsystem in den Stores.
Mhm. Jetzt würde ich gern den Ball einmal an Anja weiterspielen. Wir sind ja in der komfortablen Lage heute, dass wir nicht nur Unternehmensvertreter da haben, die direkt aus der Praxis berichten, sondern auch dich, Anja, die du ja als Professorin schon lange die L&D-Bereich auch beleuchtest. Du hast vorhin schon genickt, ich muss das immer so transportieren für die HörerInnen, weil sie euch ja nicht sehen, als Tatewik von dem Rollenwandel oder auch dem Aufgabenwandel gesprochen hat. Lässt sich das denn erstmal aus deiner Perspektive auch so zusammenfassen? Gab es da inzwischen einen Rollenwandel in L&D und lässt er sich vielleicht sogar mit ein paar Studienergebnissen so belegen?
Ja, also erstmal auch von mir danke, dass ich heute dabei sein darf. Und ich freue mich natürlich total auch mit Alexander und Tatewik heute da zu sein, weil ich nämlich eure Arbeit sehr spannend finde und euch in eurer Rolle eben auch als sehr fortgeschritten, also als eine Einheit mit sehr hohem Reifegrad erlebe. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Teil meiner Antwort. Also ja, das, was ihr beschrieben habt, diese unterschiedlichen Entwicklungen, die wir vielleicht mal ganz allgemein beschreiben können als einen Shift weg von rein administrativem Fokus hin zu einem stärker strategischen und auch Business ankoppelten Fokus und das gepaart und Tatewik, du weißt, da geht mir natürlich ganz besonders das Herz auf bei dem Stichpunkt systemischer Blick auf die Themen, auf das Thema Lernen und dass L&D die Verantwortung für das Gesamtsystem Lernen in der Organisation übernimmt, bei gleichzeitigem Shift der Verantwortung für das individuelle Lernen hin zum Lernenden selbst. Also ich finde, das ist was, das zeichnet euch aus und das zeichnet gleichzeitig auch einen hohen Reifegrad in der L&D-Entwicklung aus. Das war der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil ist, dass ich aktuell erlebe, und das sehen wir auch in unterschiedlichen Befragungen abgebildet, dass es eine sehr große und immer noch eine zunehmende Heterogenität gibt in den L&D-Abteilungen. Und ich glaube, das wird sich so auch weiter fortsetzen, weil wir gerade eine sehr unterschiedliche Adoption-Rate beim Thema Technologie und den daraus resultierenden organisationalen Veränderungen sehen. Also es gibt einige Organisationen, die nehmen das sehr schnell auf und die haben verstanden, dass diese Technologie-Implementierung eben auch organisationale Veränderungen erfordert. Und es gibt andere, die versuchen eigentlich so in der Technologieintegration eine Optimierung der bestehenden Prozesse allein zu sehen.
Dann würde ich sagen, knüpfen wir doch da an. Du hast das schöne Stichwort des Reifegrads eben genannt, Anja. Und so wie ich euch verstanden habe, Alexander und Tatewik, ist es bei euch ja auch ein Wandel, der ein Stück weit noch im Gange ist. Also wo würdet ihr sagen, inwiefern ist es bei euch noch Zielvision, eben wirklich Systemarchitekten zu sein? Und wie weit seid ihr da schon? Welchen Reifegrad habt ihr euch da selbst gesetzt und wie weit seid ihr da schon rangekommen? Ihr grinst beide so ein bisschen. Soll ich die Frage erstmal Alexander zuspielen oder wollt ihr euch drum reißen, wer sie nehmen darf?
Wir können das so machen. Ich mache mal einen Start und Tatewik korrigiert mich dann gerne. Also ich würde sagen, we are on a journey und das passt sich auch, ich will jetzt nicht sagen Jahr für Jahr an, aber bei IKEA denken wir immer sehr aus einer Kundenperspektive heraus auch kommt. Und wenn man auch sieht, dass sich Kundenbedürfnisse ja auch immer wieder verändern, hat das natürlich auch Rückschlüsse darauf, wie unser Businessmodell letztlich funktioniert und wie auch Lernen bei IKEA funktioniert. Deswegen, das ist kein statischer Prozess, sondern passiert immer wieder, wenn, also du, Christina, jetzt ja auch davon gesprochen hast, welche Rahmenbedingungen wir setzen. Ich gerade mit Blick darauf, was Tatewik und das Team so geleistet haben und nach wie vor leisten, da passen wir natürlich ganz viel an, dass zum Beispiel Sprachenlernen gut funktioniert, dass wir mit digitalen Plattformen arbeiten können. Und dann immer der Spagat zwischen, wie viel Betreuung ist da eigentlich notwendig und wie viel Eigenverantwortung dürfen wir dann auch den Lernenden bei IKEA zugestehen. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren große Sprünge gemacht. Und naturgemäß, wie das gerade bei vielen anderen Unternehmen auch der Fall ist, ist natürlich AI, künstliche Intelligenz, auch ein großes Explorationsfeld für uns, wo ich mir gar nicht anmaßen würde, welchen Reifegrad wir gerade dafür haben, aber wo ich zumindest sagen würde, in puncto Neugier sind wir bei IKEA, glaube ich, Vorreiter, würde ich jetzt mal so für mich in Anspruch oder für uns in Anspruch nehmen. Ich glaube, es gibt ganz viel Entdeckergeist, sowohl hier intern als auch bei uns im Leadership and Competence Team, wie es bei uns genannt wird. Und ich glaube, mit diesem Explorations- und Pioniergeist ist auch ganz viel möglich. Da nehmen wir natürlich auch in Kauf, dass manchmal Dinge aufgesetzt werden, die vielleicht, also wo wir uns auch mal verrennen, aber wo zumindest auch was ausprobiert wird und geguckt wird, wie können wir diese neuen technologischen Möglichkeiten gut nutzen.
Das ist jetzt ein bisschen,
korrigiere oder ergänze mich gerne.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt die einmalige Chance, offiziell einfach deinem Chef zu widersprechen oder ihn zu ergänzen.
Das Coole ist, machen wir ständig. Das ist gar nicht die einmalige Chance. Wir haben eine ganz schön offene Kultur und können uns gegenseitig immer führen. Also wenn man ja davon, oder wenn die Frage ist, wie haben wir oder wie kann sich L&D aufstellen in diesem Systemgedanken, dann ist ja die erste Feststellung, wir sind nicht alleine, wir hängen in ganz, ganz vielen Abhängigkeiten. Damit L&D sich gut aufstellen kann, müssen bestimmte Grundsatzthemen vorneweg geklärt werden. Und allen voran wirklich die Frage, in was investieren wir, damit Lernkultur machbar und möglich ist. Und es muss in das Thema Führung investiert werden, damit das Thema Ownership beim Lerner und auch bei der Führungskraft liegen kann. Also irgendjemand muss ja die Entscheidung getroffen haben, wir investieren jetzt mal in das Thema Führung, damit Lernkultur machbar ist. Dann muss irgendjemand anders die Entscheidung getroffen haben, wir investieren in eine technische Infrastruktur, damit moderne Infrastruktur rund um das Thema Lernen möglich ist. Das heißt, ich würde, wenn es um das Thema Reifegrad geht, ist ja wirklich die Frage, was können wir selbstständig machen in einer Laborsituation, wenn L&D ganz einsam und alleine auf der Fläche wäre, und was muss drumherum eigentlich funktionieren, damit L&D tatsächlich wirksam ist, weil wir niemals in einer Laborsituation sind, wo L&D einsam und alleine Sachen entscheidet. Und damit das machbar ist, brauchen wir definitiv den Nährboden der Führung. Wir brauchen definitiv den Nährboden einer technischen Infrastruktur und erst dann, und dann bräuchten wir höchstwahrscheinlich nochmal diesen Nährboden Connect zum Business, weil nur dann sind wir auch wirklich relevant und dann können wir unser Zeug in unserem Türmchen machen, weil dann sind wir effektiv, dann sind wir in einem guten Reifegrad, dann erlaubt man uns, dann gibt es Budgets und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, ich würde selten von einem puren Reifegrad L&D einsam und alleine sprechen. Wir brauchen Reifegrad in der Organisation, damit L&D einen guten eigenständigen Reifegrad überhaupt entwickeln kann.
Mhm. Kannst du vielleicht nochmal ganz konkret diese Abhängigkeiten auch benennen? Also ich sag mal, für die technische Infrastruktur ist klar, da spielt dann auch die Unternehmens-IT mit rein. Wenn du jetzt sagst, ihr braucht ja dann auch, also dann gibt es den Part zum Business, dann gibt es die Führungskräfte. Mich würde noch interessieren, an welcher Stelle gibt es denn da auch die Schnittstelle oder wie seid ihr denn in Abhängigkeit sozusagen zur HR-Abteilung insgesamt? Gibt es da, seid ihr eingegliedert, seid ihr sozusagen gleichgestellt? Wie genau kannst du das beschreiben?
Also wir sind ein Teil der People and Culture Organisation, ein ganz klarer Teil. Wir sind ein strategischer Teil der People and Culture Organisation und ich meine, mindestens Alexander ist ja direkt, sein Vorgesetzter ist unser Head of HR, also CHRO, die Nicole. Wir sind an das Thema People and Culture angegliedert. Wir sind ein essentieller Bestandteil, aber mindestens Alexander und ich sind sehr stark involviert in das Thema People-Strategie. Und unsere People-Strategie ist sehr stark involviert in das Thema Business-Strategie. Das heißt, wir sind nicht nur ein Teil einer People and Culture Organisation, wir sind vor allem auch ein wirklich starker Teil der Strategieentwicklung, sowohl auf der People-Seite als auch auf der Business-Seite. Das ist jetzt, und ich weiß nicht, Alex, hast du da noch eine Ergänzung?
Aber vielleicht könntest du so ergänzen, wie ihr das tatsächlich geschafft habt, weil das ist ja ein Punkt, über den immer und immer wieder diskutiert wird. Wie schafft es HR schon und dann auch noch eher L&D auch wirklich bei der Strategie mit angesiedelt zu sein?
Ich beantworte und ich glaube, Alex beantwortet das mindestens genauso. Alex, ergänze. Zunächst einmal haben wir sehr schlaue CHRO, der einfach ganz genau weiß, dass es relevant ist. Und dann kann man sagen, es ist eine Strategieentscheidung, es ist eine Business-Entscheidung. Eine Business-Entscheidung, dass Kompetenz und Skill-Entwicklung einen Beitrag zu unserem Growth und Performance und Kommerzialität hat. Das kann sein, dass es eine Kulturfrage ist, es ist eine Business-Entscheidung, wie auch immer. Menschen die Stakeholder, die starke Stakeholder sind, die Entscheider sind im Unternehmen, tragen das Bewusstsein in sich und involvieren uns. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, und hier gebe ich gerne direkt an Alex, wir verlangen das auch. Wir setzen uns wortwörtlich an den Tisch, wo Entscheidungen getroffen werden. Und wenn es von mir ausgeht, für mich persönlich war das eine Entwicklung, die übrigens auch Alexander gechallenged hat. Wie kommen wir zum Business? Warum sprechen wir nicht mit dem Business? Wie können wir mit dem Business sprechen? Und immer wieder diese Anforderungen gestellt, die wir gemeinsam versucht haben zu erfüllen. Es ist ein Mindset, was durchgehend im Unternehmen getragen wird, was aber auch herausgefordert wird.
Also deine Frage, Christina, führt mich gedanklich auch so ein Stück weit in die Kultur von IKEA. Deswegen würde ich damit kurz starten. Wir haben eine Kultur, die auch sehr stark sozusagen auf interne Talentförderung setzt. Das nennt sich so im Schwedischen Talent-Övertag. Also wie gelingt es uns eigentlich auch einen Wettbewerbsvorteil mit interner Talententwicklung zu kreieren? Und ich finde, im People and Culture, beginnend mit unserer Geschäftsführerin, mit Nicole, setzen wir das schon sehr vorbildlich um, im Sinne von, wir gucken auch aus den Silos herauskommend, wo haben wir eigentlich Talente, zum Beispiel im People and Culture-Bereich, die zum Beispiel zur Unternehmens- oder zur Personalstrategie beitragen können und wie können wir das fördern. Und insofern ist das erstmal unabhängig von der Personalentwicklung gewesen. Wo haben wir vernünftige, fähige Köpfe, mit denen wir sozusagen auch die Personalstrategie auf ein nächstes Level heben können? Und das ist, glaube ich, Teil der auch Personal- und Talentstrategie, die wir bei IKEA haben. Mhm. Und dann, und ich meine, Tatevik hat es im Grunde gerade schon angesprochen, ich glaube, Personalentwicklung kommt ja erstmal, wie es ganz ursprünglich mal gestartet war, fast aus so einem sehr verschulten Denken. Man hat Classroom-Trainings, man war sozusagen für 2-3 Tage auf einem Seminar. Das hat sich natürlich über die letzten Jahre oder 1-2 Jahrzehnte natürlich zunehmend aufgelöst. Und ich glaube, jede Personalentwicklung ist es so gewinnbringend, wenn man schaut, wo kann ich im Business anknüpfen, ohne dass ich von Lernen spreche, sondern dass ich Lernen passieren lasse oder möglich mache. Und das Business muss es gar nicht damit assoziieren, dass da gerade Lernen stattgefunden hat, sondern es hat mir geholfen, Herausforderungen zu lösen. Insofern ist es natürlich für uns auch immer ein Auftrag, wo können wir Business-Sprache sprechen, wo können wir das Business verstehen und dann auch mit unseren Gedanken dort reinkommen, teilweise als Umsetzer, teilweise aber auch als Herausforderer, um auch zu gucken, wie lassen sich Herausforderungen auf eine andere Ebene bringen. Und das ist, glaube ich, Teil der Reise, die wir uns vorgenommen haben und die wir jetzt nicht von einem auf den anderen Tag umgesetzt haben, aber wo wir mit verschiedenen Stellschrauben, sage ich jetzt mal, oder Eingangstoren geguckt haben, wie können wir damit auch einen Beitrag zum Business leisten, aber auch Personalentwicklung modernisieren.
Jetzt habt ihr sehr viele Rahmenbedingungen eben schon genannt, unter denen eben eine L&D entstehen kann, wie ihr sie sich eben auch vorstellt oder wo ihr euch ja auch immer weiterhin entwickeln wollt. Jetzt hat Tatevik vorhin auch mal gesagt, im Labor ist das ja ein bisschen anders. Jetzt möchte ich nicht sagen, Anja, du hast den Laborblick, aber du sitzt ja so total an der Schnittstelle eben zwischen sozusagen Labor und Praxis und kannst es verbinden. Gibt es noch weitere Rahmenbedingungen und von denen du sagst, die braucht es, um ein L&D zu entwickeln, das halt auch wirklich aufs Business einzahlt und das eben auch nicht nur so als die so lernen oder jemanden zum Lernen bringen, sondern die eben auch die Organisation mitgestalten. Braucht es da noch weitere Rahmenbedingungen oder kannst du einfach unterstreichen, die beiden schon genannt haben?
Also auf jeden Fall kann ich unterstreichen, was ihr beiden genannt habt. Vielleicht reiche ich es erst nochmal an mit so ein bisschen Blick auf unterschiedliche Organisationen. Und wenn wir auch da nochmal in die Befunde aktueller Befragungen schauen, da sind ja große Unternehmensberatungen, ne, vielleicht natürlich immer mit ihrer eigenen Agenda, aber nichtsdestotrotz bringen sie ja wichtige Evidenz auch für uns oder erbringen wichtige Evidenz. Und wenn wir da mal anschauen, was Mercer, was Deloitte, aber auch LinkedIn Learning gerade so im letzten Jahr publiziert haben, da sehen wir, dass noch ein Großteil der C-Level-Befragten, also der wirklich auch Business Executives, sagen, wir fühlen uns noch gar nicht so ganz gut beraten von HR oder von L&D. Und wir vermissen da auch wirklich das Business Align, also das Alignment, ja. Also auch hier wieder unterstreichen, ne, dass ihr bei IKEA da einfach schon einen sehr großen Schritt vorangegangen seid und dass wir das noch nicht durchgängig finden bei den Organisationen. Und wenn wir das aus, ja, auch hier wieder aus Forschungs- und Praxissicht beleuchten, würde ich also voll unterschreiben. Die erste Frage ist immer, ist denn das Top-Management an Bord? Und ist das Verständnis da? Ihr habt es ja auch schon aufgegriffen, dass Lernen eine Investition ist, also diese Kompetenzentwicklung. Und das, also wir wiederholen es mantraartig, aber ich glaube, das ist genau die Prioritätensetzung, die wir brauchen. Und ja, das kann nicht L&D entscheiden, das ist eine Business-Entscheidung, ob Lernen als Investition in die Zukunftsfähigkeit gesehen wird. Und dann will ich aber auch noch was herausheben, was für jeden einzelnen L&Dler und L&Dlerin ein wichtiger Punkt ist, nämlich bringe ich denn selbst das Business Acumen mit? Also zum einen natürlich spreche ich überhaupt mit dem Business, aber zum anderen spreche ich auch deren Sprache und kenne ich mich auch aus in dem, was unser Business ist. Und da ist natürlich auch die Frage, wie entwickeln wir eigentlich unsere HRler und HRlerinnen? Also haben wir Kaminkarrieren oder sind wir denn auch selbst bereit, unsere Learning Journey auch mal ins Business zu extenden, ja, und zu sagen, ich erarbeite mir auch ganz aktiv die Glaubwürdigkeit beim Business. Das ist auch was, was wir in Forschungsbefunden noch an der Hochschule Pforzheim rausgefunden haben. Also dass der Platz am Tisch, ja, der hängt ganz wesentlich davon ab, ob ich ihn mir nehme, aber auch ob ich glaubwürdig anschlussfähig bin an das, was das Business bewegt.
Und welche Kompetenzen braucht nun L&D, um anschlussfähig und glaubwürdig wirken zu können im Business? Vielleicht Anja zuerst und ihr könnt das dann gerne ergänzen aus eurer Perspektive.
Also ich glaube, es ist zuerst mal genau das, was ich gerade gesagt habe, ein Business-Verständnis auch. Ja, also was bewegt das Business? Es fängt ja schon da an zu bei der Frage, also was wären denn eigentlich für das Business wesentliche KPIs? Ja, wie können wir die Business-Ziele überhaupt unterstützen? Also das ist so all das, was wir über, ne, oder unter dem Begriff Business Acumen da zusammenfassen können. Das Zweite ist dann sicherlich auch der Fähigkeitsbereich im Bereich Organisationsdiagnostik, also zu schauen, und Tatewik, ich glaube, das kommt ja auch aus deinen Statements sehr gut raus, also ich muss eben nicht nur analysieren können, was ist ein Lernziel und wie kann ich das jetzt mit meinem Trainingsdesign am besten erreichen, sondern ich muss diagnostizieren, wo steht denn diese Organisationseinheit, also wie sind die Führungskräfte an Bord, welche Strukturen sind förderlich für Lernen, welche Prozesse, was ist aber auch hinderlich, ich muss es auch natürlich in größeren HR-Kontext bringen können, also welche Anreizsysteme habe ich denn in der Organisation? Fördern die Lernen, ja, oder sind die zum Beispiel nur darauf, in Anführungszeichen, nur darauf ausgerichtet, schnellstmöglichen Umsatz zu generieren? Ja, mit dann eben den Abstrichen in die Zukunftsfähigkeit. Und worüber wir jetzt ja noch nicht gesprochen haben, ist auch das Thema Data Literacy und Evaluation. Also wie erfassen wir überhaupt Daten? Ja? Und das geht heute nicht mehr ohne Technologie. Und dann sind wir auch bei Technologie und KI-Kompetenz. Ja? Auch da können wir ja sagen, es braucht eine AI-Literacy. Und all das braucht es zusätzlich zu unserem Kernhandwerkszeug. Also natürlich brauche ich auch, würde ich jetzt mal behaupten, ja, natürlich brauche ich noch L&D-spezifisches Wissen. Das ist ja meine Professionskompetenz. Aber die Themen drumherum werden eben zunehmend wichtiger.
Ich würde die Frage eben ergänzend an Alexander weitergeben, weil du vorhin auch schon gesagt hast, dass ihr ein starkes Talentmanagement habt und du natürlich geschaut hast, wer welche Kompetenzen in HR mitbringt oder in L&D mitbringt. Auf welche Kompetenzen hast du denn dann besonders geachtet, vor dem Hintergrund L&D eben weiterzuentwickeln?
Genau, ich wollte gerne erstmal noch auch ergänzend zu Anja sagen, dass ganz viel Richtiges dabei und was ich gerne ergänzen möchte, und das ist dann auch Antwort auf deine Frage, Christina. Für mich ist noch mitentscheidend, ich sag mal, eine Kompetenz zum Pragmatismus zu haben. Einfach im Sinne von, ich glaube, L&D kann sehr stark darin sein, tolle Lösungen zu entwickeln. Die nützen nur dann gar nicht so viel, wenn sie nicht so richtig anschlussfähig im Business sind. Also da eine gute Übersetzung sein zu können für das, was L&D imstande ist, auf Belange sozusagen im Business dann auch stoßen zu können und das miteinander zu verzahnen. Also so ein Brückenbauer zu sein und zu gucken, es nützt beispielsweise gar nicht so viel, ein ausgereiftes Potenzialdiagnostik-Instrument zu bauen, was 120 Fragen hat, was dann zwar vielleicht wissenschaftlich super fundiert ist und da auch seine Berechtigung hat, aber möglicherweise im schnelllebigen Business-Kontext nicht so ohne weiteres angewandt werden kann. Ich pauschalisiere da natürlich jetzt auch ein bisschen, aber ich glaube, es ist etwas, was vielen L&D-Abteilungen gut tut, was auch Teil meiner eigenen Lernerfahrung ist, diesen Blick für pragmatisches Denken und Handeln zu schärfen und dann vielleicht auch aus Unwissen eine Tugend zu machen. Also Stichwort, ich muss vielleicht das Business nicht in allen Verästelungen verstehen, aber ich darf neugierig sein und dann nachfragen, wie ist denn das und das gemeint? Und dann ist das fast eine coachende Haltung, dass man sagt, ich bin zwar nicht unmittelbar Betroffener, aber ich kann vielleicht durch gute Fragen entweder selbst besser verstehen oder auch Anregungen, Impulse reingeben, damit das Business dann oder Fachbereich, mit dem wir zusammenarbeiten, dann eigenverantwortlich auf Ideen und Lösungen kommen kann. Mhm. Das würde ich so noch ergänzen.
Tatewik, vielleicht so ganz konkret gefragt, wie hast du dir das denn erarbeitet, das Business zu verstehen? Bist du hingegangen? Welche Fragen hast du da zuerst gestellt? Wie kann ich mir das so richtig ganz konkret mal vorstellen? Wie macht man das?
Ganz konkret.
Was ich zunächst wirklich als Grundvoraussetzung vorsetzen möchte, das Business ist ja keine undefinierbare Masse. Das sind im besten Fall Fachabteilungen. Hinter diesen Fachabteilungen sitzen irgendwelche Head-Offs. Unter den Head-Offs sitzen Spezialisten, die alle entweder eine persönliche Agenda, eine fachliche Agenda oder irgendwelche Ziele haben. Und es gilt ja wirklich darum zu verstehen, was ist es denn, wo ihr größter Schmerz ist, worauf zahlen sie alle ein, was sind die Ziele, was sind die Strategien, was sind die Wünsche, die sie erreichen wollen, wo drückt der Schuh? Und wenn du mich fragst, was ist die Kompetenz, die wir brauchen? Wir brauchen eine beratende Haltung. Wir brauchen Berater-Skills. Am Ende des Tages sind wir eine Art Learning-Berater, Systemdesigner, was auch immer, die verstehen müssen, wo drückt der Schuh. Und dann, wo drückt der Schuh, bei wem? Da stehen ja, wie gesagt, es ist keine undefinierbare Masse. Man kann sich ein Organigramm aufmachen und da stehen wortwörtlich Namen. Und man muss einfach nur mit diesen Menschen sprechen. So viel zum Thema Pragmatismus. Und ja, und ab da gilt es wirklich eine sehr starke beratende Haltung. Was willst du erreichen? Welche Hindernisse hast du? Welche Probleme musst du lösen? Bin ich ein Teil deines Problems oder deiner Lösung? Und wenn ich ein Teil deiner Lösung bin, wie kann ich dich dabei unterstützen? Was man natürlich immer, worauf man achten muss, ist, dass man nicht in so eine absolute Servicehaltung /Sklavenhaltung reingeht. Am Ende muss man auch nicht alle Probleme der Fachabteilung lösen. Aber ein gewisses Prozesswissen, Prozess-Know-how, eine Palette an Lösungsvorschlägen. Das mal als Grund vorausgesetzt. Ganz ehrlich, natürlich sprechen Leute mit mir, weil ich in der Lage bin, Relationship Building, also ich bin in der Lage, Beziehungen zu pflegen. Ich bin in der Lage zu verstehen, wer ist mein Stakeholder und wo liegen die Probleme meines Stakeholders. Und das bin ich nicht nur ich als Person, sondern das ist das, worauf ich bei meinem Team achte. Dass mein Team ein Verständnis darüber hat, bei wem klopfe ich an, mit wem spreche ich, wie finde ich heraus, wo die Probleme liegen, wie pflege ich eine Beziehung zu einem Fachbereich, wie verstehe ich, ob meine Stakeholder das haben. Was sind eigentlich Ihre Business-Ziele, die Sie erreichen wollen? Wie quantifizieren Sie das? Das heißt, wie messen Sie das? Und ist die Lösung, die ich liefere, ein Teil der grundsätzlichen Lösung? Und wie kann ich das dann messen? Also da sind wir irgendwann mal bei dem Thema Learning Impact. Aber genauso, ich stelle sicher, dass ich namentlich weiß, in welchem Bereich wer sitzt. Und dass ich namentlich mit diesen Menschen rede.
Noch ein konkretes Beispiel hinzufügen, weil Christina, du ja auch noch danach gefragt hast. Tatewik und ich sind ungefähr zur gleichen Zeit bei IKEA gestartet und innerhalb unserer allerersten Wochen durften wir dann auch die schönen Front Days, so nennt sich das bei IKEA, kennenlernen. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei IKEA hat im Jahr die Möglichkeit, mal vor Ort im Store zu arbeiten und 1, 2, 3 Tage dort direkt mit den Kolleginnen zusammenzukommen und dort auch mit zu unterstützen. Das heißt, für uns war das gerade in unserer ja, intensiven Onboarding-Zeit auch eine Möglichkeit, mal direkt im Schweden-Restaurant beispielsweise mit zu unterstützen, dort dann auch Essen auszugeben, natürlich in der Logistik mit auszuhelfen, teilweise bei Beratungsgesprächen direkt am Kunden dabei zu sein. Und das hat natürlich wahnsinnig geholfen, auch ein Verständnis für nicht nur Kundinnen zu bekommen, die wir teilweise natürlich auch selbst sind, aber eben auch für Abläufe in einem typischen Store. Und dann zu gucken, ah, so funktionieren die Prozesse, so wird Ware nicht nur empfangen, sondern dann auch weitergegeben, Ware verräumt etc. So läuft auch ein Checkout-Vorgang etc. Also all diese Dinge konnten wir live vor Ort erleben. Und diese Möglichkeit hat jede Mitarbeiterin bei IKEA ja einmal pro Jahr mindestens. Und das hilft natürlich sozusagen so am Kerngeschäft dran zu sein und daraus dann auch Ableitungen zu treffen. Ah, so kann Lernen dann auch gut funktionieren, wenn wir zum Beispiel ein neues Tool implementieren, weil wir dann wissen, das ist die Hardware, die beispielsweise zur Verfügung steht, oder das sind typische Abläufe, die in einem Einrichtungshaus vorhanden sind.
Vielleicht darf ich da
ihr dürft euch gerne alle ergänzen. Ich finde das ganz wunderbar.
Ja, spiegeln, Alexander, die mich jetzt wirklich berührt haben, ne? Weil du hast gerade gesagt, also wir haben die Gelegenheit, das zu tun. Ne? Also wir dürfen das tun. Und ich finde das ein ganz tolles Framing. Und dieses Framing erlebe ich oft gar nicht. Ne? Also ich erlebe oft, oh Gott, da muss ich jetzt ja aus einer Supportfunktion, ich glaube, das ist jetzt nicht HR-spezifisch, aber da muss ich jetzt aus der Supportfunktion auch mal am Band arbeiten, ne? Oder auch mal auf der Fläche arbeiten. Und dieses, also ihr habt die Gelegenheit, ja, und die Organisation lässt das zu. Das ist ja, das kann ich ja auch schon als ganz tolle, als ganz toller Ausdruck der Lernkultur sehen. Ja, also weil da ist ja die Frage, seid ihr dann oder wie seid ihr produktiv an diesen Hospitationstagen oder wie auch immer ihr die nennt. Also das wollte ich zum einen noch sagen und zum anderen finde ich da auch nochmal sehr spannend, was du vorhin gesagt hast, nämlich nennen wir denn Lernen Lernen und ist das eigentlich wichtig? Und ich würde jede L&D-Organisation eigentlich anregen wollen, in ihrer Mission- und Vision-Diskussion das mal aufzugreifen. Ja, und das passt auch gut zu dem, Tatewik, was du gesagt hast, nämlich, also wir sind ja als Beratende tätig. Aber was machen wir? Machen wir Learning-Beratung? Also machen wir Learning-Consulting? Oder machen wir Performance Consulting? Und was da jetzt der richtige Begriff ist, das ist natürlich sehr organisationsspezifisch. Aber mir wäre wichtig, dass wir da auch vor dem Hintergrund unserer Organisation sorgsam mit Sprache umgehen, weil auch diese Sprache macht uns wirksamer, ja? Oder halt unwirksamer, je nachdem, wie wir sie einsetzen.
Und hättest du da eine Empfehlung, welche Begrifflichkeiten man dann am besten verwendet?
Also natürlich blutet mir immer das Herz, wenn wir sagen, wir dürfen Lernen gar nicht Lernen nennen. Ja? Oder es ist nicht dienlich in der Organisation, wenn wir es Lernen nennen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich da ja auch den eigenen Stakeholdern öffnen. Und ich glaube, das, was Tatewik gerade dargelegt hat, nämlich wie kann ich zuhören, wie entwickle ich auch ein Verständnis dafür, was triggert denn mein Business? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, also es gibt Organisationen, die ich erlebt habe, die haben einen totalen Push bekommen dadurch, dass es nicht mehr Learning hieß, sondern auf einmal Enablement. Ja, andere triggert total das Thema Performance. Ja, und natürlich hat das auch was mit Moden zu tun und natürlich hat das auch was damit zu tun, wie ist denn die Sprache, die wir in der Business-Strategie verwenden. Und ich glaube, da hinzuhören, also es ist wirklich diese, die eigene Wahrnehmung zu schulen und dann auch über seinen eigenen Schatten zu springen, wie ich ja gesagt habe, ne? Auch wenn wir es gerne Learning nennen würden und wir wissen natürlich, dass es im Kern um Lernen geht, aber die Frage ist, ist es anschlussfähig?
Ich kann da gerne ein Beispiel geben, welches Wort wir gerne nutzen und das ist Growth. Bei uns heißt es, if you go grow, IKEA grows too. Das heißt, dann ist es nicht das Wort Performance, es ist nicht, und natürlich, in allen möglichen Sätzen gibt es dann alle möglichen Wörter, aber im Grunde genommen sprechen wir vom Wachstum, wir sprechen vom People Growth, wir sprechen vom Business Growth und das ist eher das, womit wir es umschreiben. Bedeutet nicht, dass wir zu keinem Zeitpunkt das Wort Lernen, Empowerment, Enablement und so weiter nicht in den Mund nehmen. Tun wir, natürlich tun wir das. Aber wenn wir es branden, ist es höchstwahrscheinlich eher das Wort Growth. Mhm.
Hebt es dann auch so ein bisschen den vielleicht in manchen Unternehmen bestehenden Zielkonflikt auf? Einerseits, dass man sagt, man will das Business ja dadurch stärken, gleichzeitig wieder die etwas, könnte man sagen, humanistischere Perspektive, wir wollen den Einzelnen stärken. Schafft ihr es dann auch eben durch diese Formulierung, das miteinander zu vereinen? Ist das auch Teil des Gedankens?
Ich antworte drauf und dann bin ich gespannt, ob Alex noch mal eine Ergänzung hat. Also grundsätzlich ist es ein Kern-DNA der IKEA-Organisation, dass wir in einem Both-End-Modell denken. Wir denken immer in People und in Business. Und wir denken immer daran, dass beides sich gegenseitig bedingt. Das heißt, People-Growth bedingt Business-Growth, Business-Growth bedingt People-Growth. Das ist das Kernelement des Both-End-Modells. Deswegen, das ist schon so eine Grundmindset, Grundvoraussetzung. Das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Jetzt bin ich gespannt, ob Alex dazu noch eine Antwort hat.
Also, absolut. Mir ging gerade eher noch so durch den Gedanken oder so durch den Kopf, weil wir gerade immer wieder diese Diskussion haben, wie nennen wir das Ganze denn jetzt eigentlich? Eigentlich den Blick dafür zu schärfen, wo findet Lernen eigentlich wirklich statt, unabhängig davon, wie wir es labeln. Und als Beispiel, wenn man so typischerweise in einen IKEA-Store geht und dann trifft man dort auf eine IKEA-Kollegin oder Kollegen, der möglicherweise an dem Tag vielleicht einen Krankheitsausfall mit auffangen muss, Ware ist im Übermaß da und muss vielleicht an dem Tag ganz viel improvisieren, weil möglichst die Gänge freistehen sollen, um jetzt mal einfach so ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, dann würde da möglicherweise niemand sagen, der ist gerade oder die ist gerade am Lernen, weil sie gerade viel improvisieren müssen, aber de facto findet so etwas wie Lernen statt, weil sozusagen an dem Tag vielleicht unter besonderen Rahmenbedingungen Dinge ganz anders laufen, als sie ursprünglich mal geplant waren. Und da würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen zu sagen, das ist jetzt eine Art Bildungszeit, die ich mir dafür nehme, aber de facto findet dort gerade eine Art Lernprozess vielleicht im sehr Kleinen statt. Und ich wollte mit diesem kleinen Beispiel nur aufbringen, es lohnt sich immer als L&Dler auch zu gucken, wo sind eigentlich diese Lernprozesse im Unternehmen, ohne dass wir sie so labeln würden, weil da oftmals auch eine Chance drin ist, etwas über die Lernkultur zu erfahren und auch zu gucken, wo habe ich Anknüpfungsmöglichkeiten, vielleicht noch Lernen in größerem Rahmen möglich zu machen.
Und gleichzeitig braucht es aber zum Lerneffekt meistens auch so einen Reflexionsraum hinterher, dass die Menschen, die Beteiligten überhaupt selbst merken, was sie gelernt haben oder was sie daraus lernen. Inwiefern fördert ihr dann auch das, dass man das stärker aufmacht, diesen Reflexionsraum sich hinterher auch zu nehmen?
Würde ich gerade nochmal anknüpfen, im Grunde mit dem, was Tatevik auch gesagt hat, im Sinne eines Both-End-Modells. Wir haben sozusagen als grundsätzlichen Prozess einen jährlichen Zyklus, in dem die Mitarbeitergespräche eingebettet sind und wo wir versuchen, das nicht auf ein einmal im Jahr Gespräch zu reduzieren, sondern eher durch kontinuierliche Dialoge zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen stattfinden dürfen. Und in diesem Prozess gibt es dann eben auch die Möglichkeit, zeitnah Feedback zu geben, zeitnah Dinge anzusprechen, die vielleicht besonders gut gelaufen sind, wo es Entwicklungspotenzial gibt etc. Aber da immer auch in Verknüpfung damit, was ist vielleicht gerade unser Abteilungsziel, unser Teamziel und wie kann ich als Individuum darauf einzahlen oder was brauche ich vielleicht für meine eigene Entwicklung und was brauche ich für Feedback von meiner Vorgesetzten oder vielleicht von einem Kollegen dazu. Also das wäre zumindest bei uns eine Verknüpfung zu diesem Prozess, der das ganze Jahr überläuft und wo wir natürlich auch schauen, welche Ziele werden wie evaluiert und was brauchen Einzelne als Unterstützung dafür.
Auf Thema Ziele und Kennzahlen möchte ich ganz gerne noch kommen, aber jetzt darfst du, Anja, erst noch deinen Einwurf einmal.
Ja. Christina, du hast natürlich schon geahnt, dass es mich ganz arg juckt jetzt bei dieser
Vorlage. Ich konnte es dir auch förmlich ansehen.
Und du hast auch genau ausgesprochen, was mich so getriggert hat an eurer Darstellung, nämlich, dass ganz viel Lernen, wir würden es jetzt nochmal aus wissenschaftlicher Perspektive informelles Lernen nennen, also das Lernen außerhalb geplanter und fremdorganisierter Räume stattfindet. Und das ist der zweite Punkt, und da spielt die Reflexion eben so eine wesentliche Rolle. Diese informellen Lernprozesse sind uns oft gar nicht bewusst, weder auf individueller Ebene noch auf organisationaler Ebene. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie sich die Gesellschaft gerade entwickelt und wie sich unser Umfeld verändert und wie wir diese Situation erleben. Also wir haben ja ganz stark aktuell dieses Narrativ der Polykrise, ne? Also dass ganz viel auf uns auch lastet. Und Alexander, wir haben das ja auch schon zusammen mal reflektiert. Und in diesem Narrativ ist ja sehr wichtig, dass wir auch die Lernselbstwirksamkeit der Mitarbeitenden stärken, um dann nämlich zu einem Narrativ zu kommen, das eher in Richtung Polypotenzial, ne, oder Pluripotenzial unsere Organisation hinbewegt. Aber wenn ich Lernende habe, denen gar nicht bewusst ist, wie effektiv sie schon sind in ihrem Lernen, und das sehe ich in ganz vielen Organisationen, ja, dann fällt uns das total schwer. Also da wäre mein ganz starkes Plädoyer dafür, da zu schauen, wie ist der Bewusstheitsgrad in eurer Organisation für die vielen Lernprozesse, die schon ablaufen? Ja, und dem das zu würdigen und dem einen Raum zu geben. Und dann haben wir natürlich noch die zweite Frage, und vielleicht, Christina, es ist auch eine sehr gute Überleitung. Okay, aber wie um Gottes Willen soll ich das eigentlich messen?
Das ist eine wunderbare Überleitung. Ich wollte aber nur, Tatevik hat so vor allen Dingen so, sie wollte am liebsten gleich einsteigen, noch schnell die Chance geben, darauf zu reagieren, bevor wir so richtig auf Messen und Kennzahlen kommen.
Wenn es um das Thema Lernfähigkeit und Reflexion und so weiter kommt, und genau an dem Punkt möchte ich gerne die besondere Rolle der Führungskraft einsetzen. Auf der einen Seite sind wir natürlich alle Lerner, die hoffentlich in der Lage sind, selbstständig zu reflektieren, meistens aber nicht, weil unsere Bildungsbiografie uns nicht dazu beigebracht hat, Lernen zu reflektieren. Wir können sehr gut Formales und so weiter, aber inwieweit sind wir wirklich in unseren Lernfähigkeiten so weit, das selbstständig tun zu können? Das ist die eine Frage. Und wenn wir das nicht tun können, wer kann uns dabei helfen? Und der erste Schritt wäre hoffentlich die Führungskraft. Aber kann die Führungskraft das auch? Das ist die andere Frage. Das heißt, wie können wir die Führungskraft befähigen, diese Lernreflexion im Team zu tragen? Wie können wir den Einzelnen befähigen, diese Reflexion selbstständig zu tragen? Und da kommt es höchstwahrscheinlich zu der Dualität, in der wir uns in Wirtschaftsunternehmen befinden. Ganz oft müssen wir Fehler des Bildungssystems ausmerzen in unserem Wirtschaftssystem, weil diejenigen, die ja bei uns arbeiten, irgendwann mal im Bildungsweg gelaufen sind, manchmal bildungstraumatisiert sind, die Potenziale nicht erkannt haben und so weiter und so fort. Das heißt, diese Unterstützung zum Lernownership und Lernagility ist etwas, was jetzt im Unternehmen steckt, was höchstwahrscheinlich vorher in irgendeiner Bildungsbiografie vernachlässigt wurde oder nicht richtig gemacht wurde. Und das merken wir vor allem als Unternehmen, als Frontline-Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, die nicht mit einer exzellenten Bildungsbiografie, Professor, Doktor oder Abitur und so weiter haben. Und das ist nämlich die Frage, wie weit schafft man eigentlich als Wirtschaftsunternehmen, wenn es um das Thema Lernreflexion kommt, den einzelnen Lernenden tatsächlich zu unterstützen, in diese Bildungsreflexion oder in diese Lernreflexion zu kommen. Und das ist dann höchstwahrscheinlich eine gesamtgesellschaftliche Frage, aber wir befinden uns ganz oft genau an diesem Punkt. Und dann ist die Frage, schaffen, werden wir es als Wirtschaftsunternehmen das jemals tatsächlich schaffen? Fragezeichen. Aber wir müssen uns mindestens bemühen.
Tatevik, jetzt machst du es mir natürlich etwas ungemütlich, ne, in der Bildungsrolle. Aber ich bin völlig bei dir, dass wir eine große Aufgabe haben, und das diskutiere ich mit vielen Organisationen, und da diskutiere ich auch sehr kontrovers die Rolle von Technologie und AI und Selbststeuerung, ne, im Lernen. Also wie können wir mit der Heterogenität der Lernenden bestmöglich umgehen? Weil die wird weiter zunehmen. Und ich hatte das große Glück, dass ich auch von IKEA einen Gastvortrag einbinden konnte in meine Diversity-Veranstaltung. Und ich finde, da kam das in eurer Diversity, Equity and Inclusion Strategie eben auch nochmal sehr deutlich heraus. Also diese Frage, wie wollen wir als Organisation erstmal damit umgehen, ja, das Potenzial von jedem und jeder Person anzuerkennen? Und ich glaube, auch da macht ihr einen echt tollen Job, und ich bin bei euch. Gesamtgesellschaftlich sind wir da noch nicht, und so wie wir im Moment unterwegs sind, wird, glaube ich, deutlich, dass wir da noch viele Aufgaben haben, aber noch nicht so gute Lösungsansätze.
Da machen wir natürlich nochmal ein ganz, nicht ganz anderes, aber ein sehr großes Thema nochmal auf. Und auch ehrlich gesagt, das klingt auch wirklich in vielen Folgen bei uns inzwischen immer wieder an, der Übergang von Bildungsweg in welcher Form in den Beruf. Kann ich den HörerInnen empfehlen, ein paar rückwärts noch zu gucken in den Folgen. Da haben wir noch ein paar spezielle Sachen dazu auch dabei. Vor dem Hintergrund, dass uns leider so ein bisschen die Zeit wegläuft, ich würde gerne noch 3 Stunden mit euch weiterreden, möchte ich aber doch, weil es doch so oft angeklungen ist, jetzt noch am Ende noch auf Kennzahlen schauen. Und dann ganz konkret erstmal an dich, Alexander, fragen. Du hast vorhin schon gesagt, im besten Falle habt ihr es geschafft, dem Business nicht nur zu helfen, etwas zu lernen, sondern eine Herausforderung zu lösen. Aber wie lässt sich das dann jetzt in Zahlen messen? Was erzählst du deiner CHOO am Ende des Quartals, was du bewirkt hast?
Da haben wir zum Glück immer ganz wertschätzende Gespräche, die nicht nur auf KPIs reduziert sind. Also Wirksamkeit lässt sich zum Glück auch noch anders gestalten. Aber es ist natürlich ein enorm relevanter Aspekt, den wir bei IKEA eben auch verfolgen. Ich würde jetzt mal auf ein Beispiel eingehen. Wir haben zwar ein, ich sag mal, eher traditionelles Instrument mit der jährlichen Mitarbeiterbefragung. Nichtsdestotrotz nehmen wir die Ergebnisse daraus auch relativ, also wir nehmen die ernst und schauen natürlich auch, wie wir damit gut arbeiten können. Und da werden beispielsweise auch Kennzahlen erhoben, die nennen wir bei uns Leadership Index, um jetzt mal ein Beispiel herauszugreifen. Das heißt, es bekommen auch Führungskräfte Rückmeldungen dazu, wie sie führen, welche Art von Führung sie leben, wie sie Mitarbeiter fördern etc. Aus diesen Informationen heraus können wir auch immer ganz gut Ableitungen treffen, was brauchen zum Beispiel unsere Führungskräfte, aber teilweise auch unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, in den kommenden Monaten etc., um da auch den Index, den wir zum Beispiel im Bereich Leadership erheben, noch besser steuern zu können. Das ist sozusagen so ein ganz unmittelbares Instrument, mit dem wir arbeiten. Und dann gibt es, wenn wir jetzt sozusagen auf Business-Kennzahlen auch schauen, gucken wir natürlich gerade immer wieder, wie ist beispielsweise die Interaktion zwischen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auf der Fläche sind, mit Kundinnen und was brauchen die eigentlich, damit dort auch der, ich nenne es jetzt mal Interaktionsindex, der hat bei uns intern etwas andere Namen, aber wie wird sozusagen die Interaktion zwischen Mitarbeitern und Kundinnen sozusagen ausgestaltet? Und da schauen wir natürlich auch, was kann dieser Happy Customer Score auch noch von uns gebrauchen, damit Mitarbeiter befähigt sind, gute Kundengespräche zu führen. Müssen wir hier schauen, dass die Abschlussstärke beispielsweise noch stärker gefördert wird, braucht es hier noch andere Vorbereitungen. Aber da gucken wir immer, wie sehen die aktuellen Kennzahlen aus und was können wir L&D-seitig dazu beitragen, jetzt hier noch eine Verbesserung zu erzielen. Wichtig ist dabei vielleicht auch immer, was hat eher einen kurzfristigen Aspekt und was ist eher längerfristig gedacht. Und gerade wenn wir zum Beispiel im Bereich Leadership unterwegs sind, dann ist für uns natürlich immer wichtig, den langen Langzeithorizont sozusagen mit im Blick zu haben und zu gucken, hier muss vielleicht ein neuer Prozess aufgesetzt werden, damit auch Führungskräfte entweder entlastet werden oder aber eine bessere Wirksamkeit erzielen können.
Der Return on Learning ist ja, kann ein hochkomplexes Thema sein. Kannst du das noch ergänzen, Anja, mit welchen Kennzahlen da tatsächlich L&D am besten ans Business gehen sollte oder was so Ziele wären, die messbar sind?
Also du wolltest ja noch 3 Stunden mit uns sprechen, ja, dann genau. Ja, vielleicht, genau. Vielleicht versuche ich es jetzt, aber nachdem ich ja auch schon ein bisschen bildungskritisch gesprochen habe, darf ich jetzt mal ein bisschen in die andere Richtung argumentieren. Und zwar würde ich gerne Organisationen auch dazu auffordern wollen, Forschungsmethoden, die grundsätzlich da wären, zur Wirksamkeitsmessung auch zu nutzen. Weil natürlich, wir haben noch nicht den Heiligen Gral gefunden und ich habe in der Diskussion auch noch nicht die eine Kennzahl gesehen und ich bin auch der Meinung, die wird es gar nicht geben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in vielen Organisationen auch gar nicht schaffen, alle Möglichkeiten der Wirksamkeitsmessung auszuschöpfen. Wir haben ja viele Modelle, Kirkpatrick, die 4 Stufen und so weiter, die alle ihre Probleme haben. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, was könnten wir wirklich tun? Wir könnten zum Beispiel sehr deutlich Tatevik, du hast es ja vorhin angesprochen, eher als Negativbeispiel, lass es uns jetzt als Positivbeispiel ansprechen. Wir könnten sehr gute Experimente durchführen. Wir könnten sehr gut schauen, was passt bei dieser mitarbeitenden Gruppe, bei diesem Lerninhalt am besten als Intervention, als Lernintervention. Das können wir messen mit einer hohen internen Validität. Wenn ich jetzt mal anschaue, welche Projekte ich in Organisationen auch durchführen konnte, dann konnten wir erfreulicherweise Self-Reports sammeln. Ja, und da können wir natürlich schon viel mit erfassen. Aber wir sehen auch viele Hürden bei der Wirksamkeitsmessung. Ja, und da geht es erstmal nur um Lernen. Da geht es noch gar nicht drum, was machen die Menschen dann wirklich, Alexander, wie du zum Beispiel gesagt hast, was machen die wirklich im Kundendialog, also im Transfer. Messen könnten wir es aber viel besser. Was steht uns aber im Weg? Im Weg stehen uns oft Sorgen. Wie verwenden die Organisationen die Daten? Also Sorgen seitens der Mitbestimmung. Ja? Und das, also da ist mein Plädoyer jetzt erstmal, also nutzt doch diese Möglichkeiten auch der Messung, die wir heute schon haben. Und ich glaube, das andere, worauf ich noch hinweisen will, ist, wir bewegen uns jetzt mit der zunehmenden Digitalisierung natürlich auch nochmal in ganz neue Bereiche der Möglichkeiten, Daten zu sammeln, ne, die im digitalen System zur Verfügung stehen. Zum Beispiel natürlich auch in der virtuellen Kundenberatung und so weiter. Und da ist natürlich auch dieses Thema der Governance ein ganz wesentliches, weil wenn wir diese Daten wirklich nutzen wollen im Sinne der Mitarbeitenden, und Tatevik, da können wir das, was du gesagt hast, nochmal unterstreichen. Also Personalmanagement als Ganzes hat immer diese Dualität. Ja, natürlich müssen wir das Business unterstützen, aber wir sind auch dafür zuständig, das im Sinne der Mitarbeitenden zu tun. Und das wird ganz wichtig, wenn wir jetzt eben Zugriff haben auf viel mehr Daten. Ja? Wir dürfen nämlich nicht, das vielleicht noch abschließen, wir dürfen nämlich nicht das zu einer Überwachung und zu einer Kontrolle ausarten lassen, weil da haben wir gerade auch in neuen internationalen Studien gesehen, das hat negative Effekte auf die Mitarbeitenden.
Vielleicht, weil wir leider tatsächlich irgendwie so zum Ende kommen müssen, aber um das noch ein bisschen abzurunden, wie gelingt es euch denn bei IKEA, dass es eben nicht zu dieser Kontrolle ein Stück weit ausartet?
Also zunächst einmal sind alle Daten völlig anonymisiert. Das, was wir nutzen dürfen, ist strengst mit der Mitbestimmung mitbestimmt. Wir sind hier in der Mitbestimmung und da haben wir einen exzellenten Partner auf Seiten der Arbeitnehmervertretung, die mit uns ganz genau aushandelt, was geht und was nicht geht. Und auf der anderen Seite, und wenn wir nochmal zurück zu dem Thema Lernen und Lernzahlen und Messung von Lernen, was ist es denn eigentlich, was wir messen und was wir messen wollen? Ist es uns wirklich möglich, einen Return of Learning zu messen oder können wir lediglich einen Learning Impact messen? Und was ist es denn, was wir messen? Also wir können tatsächlich Learning Impact messen. Das heißt, wir können unsere Häuser nehmen, die 10 besten Performing Häuser nehmen und 10 Low Performing Häuser nehmen. Wir können die gleichen KPIs nehmen, Business KPI, People KPI, Learning KPI. Und wir können analysieren dann wiederum, welchen Impact hat Lernen auf die Business Performance. Und dann können wir sehen, die Häuser, die high performing sind, sie nutzen mehr Lernzeit, sie nutzen mehr Lernangebote, aber sie schließen auch Lernangebote und sie haben sehr gute Leadership-Indexes. Das heißt, sie haben eine Leadership-Kultur, die eine People-Kultur treibt, die dann wiederum Impact auf Business hat. Wir können Business-Impact messen. Können wir wirklich einen Return of Learning von diesem einzelnen Training messen? Wenn wir lange suchen, können wir bestimmt alles Mögliche messen. Aber was bringt uns dieses Wissen? Also, und ich mag die Diskussion rund um das Thema Return of Learning. Ich mag das Wort nicht, weil ich glaube, wir versuchen hier etwas Pädagogisches mit betriebswirtschaftlichen Maßstäben zu messen. Am Ende des Tages findet Lernen ausschließlich im Kopf statt und da können höchstens Neurowissenschaftler ran. Wenn ich spreche, ist es Impact of Learning. Wir können das tatsächlich auf eine Business-Ebene messen, indem wir Häuser vergleichen, indem wir KPIs vergleichen und indem wir dann analysieren und Diagnostiken machen. Machen wir das wissenschaftlich? Absolut nicht. Aber wir bedienen uns an Business KPIs. Wir schaffen eine Verbindung zwischen Business KPIs, People KPIs und Learning KPIs und sehen Muster, die gut erscheinen, die relevant erscheinen, die nicht redundant sind und so weiter.
Damit glaube ich, wenn jetzt niemand mehr sozusagen zuckt und unbedingt es noch ergänzen will, müsste ich leider unser Gespräch hier mit beenden. Und wir haben ja noch eine kleine Schlussherausforderung, dass ihr alle drei nochmal im Prinzip das ganze Gespräch, das ganze Thema irgendwie ein Stück weit in 2 bis 3 Sätzen zusammenfasst mit unserer Abschlussfrage. Ich habe jetzt aber auch, während wir gesprochen haben, wir bereiten ja immer eine Abschlussfrage vor und ich habe mir jetzt aber überlegt, dass ich sie ändere. Ich möchte sie nämlich ändern in die Abschlussfrage, wie schafft es L&D wirklich eine business-relevante Stimme im Unternehmen zu sein? Was braucht es dafür in 2 bis 3 Sätzen? Wer als erstes anfängt, fängt als erstes an und dann geben wir weiter.
Für mich selbst steckt in Lernen mehr drin, als draufsteht. Das wäre für mich auch die Zusammenfassung von dem Gespräch. Ich finde, es lohnt sich, das so ein bisschen zu dekonstruieren und zu gucken, was macht Lernen eigentlich wirklich aus und womit kann ich Wirksamkeit erzielen? Denn wie gesagt, ich pflege immer gerne noch den Pragmatismus mit hinzuzufügen, damit man auch schnelle und handlungsbezogene Lösungen erstellen kann. Das mag jetzt alles noch sehr high-level klingen, aber ich freue mich auch über einen Kontakt im Anschluss, um da vielleicht nochmal tiefer reingehen zu können. Aber das wäre für mich so die Zusammenfassung und mein Rat sozusagen an Außenstehende, Pragmatismus und zu gucken, wo sind all diese kleinen Lernmomente, die vielleicht nicht so gelabelt sind.
Wer möchte als nächstes?
Ich glaube, es braucht einen systemischen Blick. Das schließt sich gut an das an, was Alexander gerade gesagt hat, dass wir verstehen, wo sind die unterschiedlichen Hebel in einer Organisation, die Lernen beeinflussen und wie können wir diese Hebel ein Stück weit mitbewegen, weil wir tun es nie alleine.
Und da würde ich tatsächlich darauf ergänzen, wir brauchen den systemischen Blick und die starken Persönlichkeiten, die ein Verständnis haben, dass Business ohne Menschen nicht funktioniert, aber Menschen ohne Business auch nicht.
Ja, wunderbar, herrlich. Vielen, vielen Dank an euch drei. Wir haben jetzt sind ein bisschen über die Zeit, aber ich glaube, das hätten mir die HörerInnen jetzt auch nicht verziehen, wenn ich da jetzt am Ende auch auf die Kennzahlen zum Beispiel nicht mehr eingegangen wäre. Also vielen, vielen Dank euch für die praktischen Einblicke, für die wissenschaftliche Perspektive in Ergänzung. War für mich auch wie immer ein toller Einblick. Danke euch.
Gerne. Danke.
Herzlichen Dank, Christina.
Business funktioniert nicht ohne Menschen und Menschen nicht ohne Business. Ich finde, das kann man eigentlich besser nicht zusammenfassen. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, weil die drei Abschlussstatements eigentlich wirklich nochmal diese drei Perspektiven auch aufgemacht haben, die sie im Podcast hatten und auch nochmal diese Balance aus systemischem Blick und Pragmatismus. Ich glaube, da können wir echt kaum was ergänzen.
Ja, ich muss zugeben, mir war auch nicht mehr klar, wie viel, wie verschiedene Faktoren wir eigentlich in diesem Podcast besprochen haben und was da alles drinsteckt. Also von daher finde ich es durchaus gerechtfertigt, dass wir ein bisschen Überlänge sozusagen hatten. Du hast das ja am Anfang absolut angemerkt, natürlich nicht kritisch, wie du betont hast. Und dann auch mit 3 Gästen und noch wissenschaftlicher Perspektive drin. Ich finde, das geht in Ordnung.
Ja, würde ich auch sagen. Und dann kommen wir jetzt aber schnell zu unserer Checkout-Frage, da die Folge ja schon so lang ist.
Checkout.
Und jetzt nehme ich euch, liebe HörerInnen, einfach mal mit hier in die Situation. Wir stehen im Podcast-Studio und wir überlegen seit ein paar Minuten, welche Checkout-Frage wir eigentlich stellen sollen. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, man könnte sich einfach mal fragen, wie kann man so einen Podcast eigentlich beenden, wenn einem keine Checkout-Frage einfällt? Was ist jetzt eine krasse Metaperspektive? Und das noch zum Schluss.
Also früher in den ersten Folgen haben wir die uns ja immer erwürfelt, die genau. Checkout-Fragen. Vielleicht sollten wir dahin auch einfach wieder zurückkehren,
ja.
Sodass wir einfach nicht mehr die Wahl haben, sondern sagen,
dann müssen wir auch
die
was
Frage
dazu
müssen
sagen
wir
können.
Nehmen.
Ja.
Wir könnten auch dazu aufrufen, dass mal eine Checkout-Frage eingereicht wird.
Ja, ja. Und ansonsten würde ich sagen, ist es doch auch einfach legitim, vielleicht gar keine Frage zu stellen, sondern die Fragen einfach mal offen zu lassen.
Aber die Zeit hätten wir noch.
Die Zeit hätten wir noch, aber ich habe das Gefühl, es fällt uns einfach heute nichts ein.
Wir könnten fragen, womit du eigentlich die Sommerzeit verbringen willst.
Das geht natürlich immer. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das tatsächlich unser vorletzter Podcast vor der Sommerpause ist. Also in 2 Wochen gibt es nochmal eine Lernreise und dann machen wir eine kleine Sommerpause bis Anfang September. Und was ich bis dahin machen werde, eine Woche in etwa bin ich im Urlaub, aber nicht so richtig weg, aber ich besuche eine Freundin.
Oha, ja, ich bin auch noch eine Woche im Urlaub, habe aber noch nicht geplant, was genau ich da machen werde.
Lernen natürlich.
Lernen. Ah, ja, ich wollte an meinem Kraulstil feilen, den habe ich neulich gelernt und jetzt muss ich das noch weiter verfeinern. Mhm.
Ja, ich finde, das ist schon mal ein Projekt.
Ist schon mal ein
Projekt. Das kann man auch nur im Sommer machen. Naja, gut, man könnte auch ins Hallenbad, aber da macht es einfach mehr Spaß.
Ja, und wir haben ja ein berufliches Projekt noch vor uns.
Das stimmt. Wir werden uns nämlich, oder ich kann jetzt nicht sagen, wir werden uns auf jeden Fall auf der Zukunft Personal Europe sehen, aber uns werdet ihr auf jeden Fall sehen und wir hoffen, viele von euch sind auch da, denn wir sind dieses Jahr zum ersten Mal mit einer eigenen Podcast-Box vor Ort.
Ja, und dafür suchen wir natürlich im Moment noch viele Gesprächspartner und bereiten uns auf die einzelnen Gespräche dann vor über den Sommer. Deswegen haben wir auch beide so wenig Urlaub. Ja,
genau. Und mehr erzählen wir jetzt einfach mal noch gar nicht, oder?
Schöner Spannungsbogen.
So, genau.
In diesem Sinne.
Habt noch eine gute Woche.
Genau. Vor der Sommerzeit, vor unserer Sommerauszeit mit dem Podcast hören wir uns aber nochmal mit einem Podcast.
Ganz genau.
Und dann machen wir eine kurze Pause und dann hört ihr ganz viel von uns.
Genau, und jederzeit könnt ihr natürlich auf dem Laufenden bleiben über unsere Kanäle, die nicht pausieren werden. Unser Portal neues-lernen.org, die App und natürlich wird auch ganz normal die Magazinproduktion weitergehen.
Und über LinkedIn sind wir auch immer
genau.
dabei.
Und jetzt diesen Freitag erscheint auch die neue Ausgabe.
Dann wünschen wir euch eine gute Zeit bis dahin, wer nicht gerade im Urlaub ist. Macht's gut.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.